Bioqualität in den Mahlzeiten zu verwenden, wirkt sich positiv auf die Gehirnfunktion und auch auf die IQ-Leistung aus oder auf den eigentlichen IQ-Wert aus.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, herzlich willkommen. Was können wir bei unserer Ernährung tun, um unser Superorgan Gehirn optimal am Laufen zu halten? Also, worauf will ich hinaus? Es gibt Lebensmittel, die dabei helfen können, die Leistung unseres Gehirns zu steigern. Und zwar messbar und deutlich. Und es gibt Lebensmittel, die unser Gehirn schützen können vor Abbau, Zerfall, ja vor konkreten Krankheiten wie Alzheimer oder Demenz. Und genau darüber wollen wir heute hier bei den Health Nerds sprechen. Iss dich schlau. Brain Food. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, lass uns mal direkt ein paar Zahlen droppen zur, Zitat, vermutlich komplexesten bekannten Struktur im gesamten Universum. Man muss schon sagen, unser Gehirn, das ist ein faszinierendes Ding. Hau uns mal ein bisschen gib uns mal ein paar Zahlen zum Staunen.
Gerne. Zahlen, die wahrscheinlich schwer sind, kognitiv zu verarbeiten oder sich gut vorstellen zu können. 86 Milliarden Neuronen haben wir in unserem Gehirn. Da fängt es schon mit an. Wie können wir uns das genauer vorstellen? Auf jeden Fall sind es viele. Und viel spannender ist, dass es nicht nur um die Neurone geht, die letztendlich für die Reizbildung, Reizübertragung notwendig sind, sodass all das, Kognition und vielleicht auch Dinge rund um Intelligenz, Denken, aber auch Fühlen, motorische Bewegung, sensorische Wahrnehmung, all das reguliert werden kann. Das funktioniert nicht nur über diese Neuronen selbst. Es gibt natürlich noch viele weitere Zellen, aber wir gehen mal auf diese 86 Milliarden Neuronen ein. Und jedes einzelne Neuron hat dann Tausende von Verbindungen, sogenannten Synapsen, also einzelnen Ausstrebungen. Und es gibt ungefähr 100 Billionen Synapsen im menschlichen Gehirn, die überall sich hinbewegen und mit anderen Neuronen interagieren. Und dann entstehen Ketten daraus und Kreisläufe daraus. Und das ist sicherlich das Spannende, auch wenn wir jetzt hier nicht nur über Lebensmittel sprechen, um zu sagen, ist das, dann wirst du schlauer. Wobei, ja, da gibt es klare Zusammenhänge und wir versuchen, einige Dinge davon aufzuführen, sondern auch klar werden zu lassen, dass wir in unterschiedlichen Lebensabschnitten durchaus die Neuronen mit beeinflussen können. Ich weiß, es gibt diese alte Geschichte von früher, wo man gesagt hat, okay, ein Kind, ein Baby kommt auf die Welt, ein Neugeborenes kommt auf die Welt und hat die höchste Anzahl an Neuronen und danach sterben sie nach und nach ab. Das stimmt natürlich zum Teil und verschiedene Erfahrungen oder Belastungen im Leben können das natürlich nochmal mit fördern. Auch da sollten wir dann Richtung Ende des Lebens nochmal mit drauf schauen. Entscheidend ist aber auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir können diese Prozesse umkehren. Wir können neuroplastisch, also neue Verbindungen immer wieder mit aufbauen. Und das gilt eben nicht nur für Babys und für Kleinkinder und Kinder, sondern eben auch im Erwachsenenalter und auch im hohen Alter. Darüber haben wir schon in Teilen gesprochen. Ernährung spielt dabei aber definitiv eine wichtige Rolle.
Und was ich auch spannend finde, unser Gehirn macht zwar nur ein Fünfzigstel unseres Körpergewichts aus, verbraucht aber ein Fünftel unserer Energie. Also die Maschine da oben, die ist permanent wirklich auf Höchstleistung am Arbeiten.
Und da darf ich kurz rein. Und die Zahl, deine 20%, die du gerade gesagt hast, bezieht sich auf den Ruheenergieumsatz.
Aha.
Das heißt, das passiert in Ruhe. Das heißt noch nicht eine größere oder Leistungsanforderung an das Gehirn ist an der Stelle noch nicht gestellt. Das heißt, das verbraucht es in 24 Stunden in Ruhe, so oder so, aber kann durchaus gesteigert werden. Ich nehme immer wieder gerne mein Beispiel der Schachweltmeister, die in so einem Weltmeistertag über einen hohen Energieverbrauch haben und bis zu 6000 Kilokalorien am Tag verbrauchen, weil diese Gehirnleistung so starke Anforderungen gestellt werden und die Energie eben dafür benötigt wird.
Es ist wahnsinnig spannend. Und bevor wir, Matthias, jetzt wirklich ins Detail gehen und auch gucken, welche Foods sollten wir denn essen für unser Gehirn, was macht uns wirklich schlau. Für dich als Wissenschaftler, der sich seit vielen Jahren natürlich auch mit dem Gehirn und unserem Stoffwechsel beschäftigt, wie geheimnisvoll für jemanden wie dich ist unser Gehirn nach wie vor? Wie viel Fragezeichen hat die Wissenschaft, wenn sie auf unser Gehirn guckt?
Also unglaublich geheimnisvoll. Fakt ist, dass sich in den letzten Jahren die Neurowissenschaften nochmal ganz anders entwickelt haben und auch einen viel interessanteren Stellenwert nochmal gewonnen haben. Ich glaube, für mich selbst behaupten zu können, ich weiß rein gar nichts über das Gehirn. Ich habe viel im Laufe der Jahre versucht zu lernen. Ich lese viel dazu. Ich versuche mich intensiv damit zu beschäftigen. Ich habe gewisse Vorstellungen, aber es wäre völlig vermessen zu sagen, dass ich überhaupt da in der Tiefe eine wirkliche Ahnung hätte. Nichtsdestotrotz, wenn wir es aus einer auch gesundheitswissenschaftlichen Perspektive betrachten, wird schon klar, dass wir unser Gehirn beeinflussen können. Natürlich ist dann nicht jeder letzte finale Regelkreislauf hundertprozentig klar, aber darauf sollte man schon achten. Und dann kommen wir eben genau wieder zu unserem Lebensstil zurück an unterschiedlichen Punkten, wo wir insbesondere Hirnfunktion und so ja auch der Titel, ehrlicherweise auch schlauer zu werden und schlau zu sein und schlau zu bleiben und eine gute Gedächtnisleistung zu haben bis ins hohe Alter, das gehört definitiv mit dazu. Und ich glaube, da können wir auch gut ansetzen.
Mhm. Gibt es denn Zahlen darüber, wie viel Leistung wir überhaupt abrufen von unserem Gehirn? Also wenn du sagst, ist die schlau, dann suggeriert das ja noch ein gewisses Potenzial nach oben. Aber wie viel Luft nach oben ist denn noch? Wie viel Potenzial hat denn unser Gehirn überhaupt noch, sich weiterzuentwickeln?
Das ist ein guter Punkt. Wenn du mich natürlich nach Leistung fragst, rechne ich das in Energie um und dann gibt es so Schätzungen, dass das Hirn so 20 Watt Leistung bringt. Aber es sind auch nur Schätzungen. Nein, Spaß beiseite. Ich weiß wahrscheinlich, worauf du ansetzt, nämlich dieses schon häufig zitierte Thema, wir nutzen nur einen Bruchteil des Potenzials, was in unserem Gehirn steckt. Und genau. Das wiederum ist eher, also so diese klassischen 10%, wir nutzen nur 10% und 90% sind uns eigentlich verborgen. Das ist tendenziell eher eine falsche Darstellung und falsche Einschätzung, weil was hieße, die komplette Leistung abzurufen? Dann hieß es quasi, dass alle Neuronen gleichzeitig arbeiten, sich alle gleichzeitig entladen würden. Das kennen wir in der Medizin dann eher als generalisierten Krampfanfall. Das ist logischerweise nicht damit gemeint. Ich weiß aber, was du meinst im Sinne von, was können wir an Leistungen abrufen? Und das ist etwas, was wir schon durchgehend und durch die Bank weg tun. Das passiert nämlich genau damit, dass wir gute Grundvoraussetzungen haben, also sagen wir mal genetisch gute Voraussetzungen haben, eine gute Schwangerschaft durchlebt haben, also selbst in Mamas Bauch eine gute Zeit durchlebt haben und dann über den gesamten Lebensverlauf eigentlich sich gut entwickelt zu haben. Ernährung nochmal spielt eine wichtige Rolle dabei. Das heißt, die passenden Bausteine zu haben, dass sich mein Gehirn entwickeln kann und dann aber natürlich auch zwischen Anforderung und gefordert werden und gefördert werden im Laufe des Lebens mit dem Lernen immer weiter konfrontiert zu werden. Und da kommen wir an das Thema der Leistungsfähigkeit, glaube ich, eher heran. Also es geht nicht darum, dass alles gleichzeitig arbeitet. Das wäre sehr fatal, sondern es geht darum, dass die von mir eben schon erwähnten synaptischen Verbindungen von einem Neuron zu einem anderen und zum nächsten und hin und her und überall, dass diese sich ausbauen. Und das passiert durch Denken, durch Lernen, durch Verhaltensweisen. Und wir haben schon häufiger über Verhaltensweisen und den Wunsch, Verhaltensweisen zu ändern, gesprochen. Und da sehen wir, dass es schwierig wird, Verhaltensweisen zu ändern. Warum? Weil es auch hier Regelkreisläufe gibt, weil es einfacher ist für das Gehirn, nach gleichen Mustern und Abläufen zu agieren und dieses Umprogrammieren, sich selbst mental umzuprogrammieren, etwas länger dauert, aber nochmal, das ist immer möglich. Das heißt, auch neue Dinge zu lernen ist immer möglich und da sollten wir rangehen. Das heißt, nicht mehr Leistung auf einmal, sondern neue Regelkreisläufe aufbauen, neue Verbindungen schaffen, offen sein, flexibel sein und natürlich die besten Voraussetzungen, gerade im Bereich der Ernährung, dafür zu schaffen.
Matthias, wir wollen jetzt gleich tatsächlich mal auf die Lebensmittel schauen, die uns schlauer machen können. Aber vorher springen wir nochmal in der Evolution zurück. Denn dein Team bei Artgerecht und du, ihr habt immer auch den evolutionären Blick, die evolutionäre Brille. Meine Frage ganz konkret, warum haben denn wir Homo sapiens überhaupt ein so großes Gehirn entwickelt? Also du weißt, bei unseren Kindern momentan, ich glaube bei deiner Tochter wird's vielleicht ähnliche Themen geben, Dinosaurier sind momentan das große Thema, diese faszinierenden Riesenviecher, ja teilweise 30 Meter lang und tonnenschwer, aber eben ein Gehirn so groß wie eine Walnuss. Warum ist das bei uns Menschen so anders gekommen? Warum haben wir so ein großes Gehirn entwickelt?
Es gibt definitiv verschiedene Faktoren, die eine wichtige Rolle dabei spielen. Und ja, du hast absolut recht, den Blick, also diese evolutionäre Perspektive einzunehmen, lohnt sich. Die lohnt sich noch nicht unbedingt für einen selbst heute am Tag, also was muss ich daraus essen, aber es lohnt sich natürlich, aus anthropologischen Daten herauszufinden, wie hat sich das eigentlich entwickelt. Also wie kann es sein, dass ein Primat oder ein bestimmter Teil der Primaten oder der Hominiden, die sich daraus quasi entwickelt haben, also Menschen, Affen oder auch alles, was darüber hinaus sich entwickelt hat, vor 6 Millionen Jahren sich entschieden hat, okay, wir verändern einige Dinge. Und diese Veränderungen bezogen sich natürlich auf Themen rund um Veränderung der Körperposition, das heißt Themen rund um aufrechten Gang. Wir gehen also zurück 6 Millionen Jahre bis 3 Millionen Jahre weiter in der Geschichte zurück und sehen dann sicherlich eine Auffälligkeit. Und wie du es gerade beschrieben hast, wenn wir 62 Millionen Jahre zurückgehen und uns Dinosaurier anschauen, dann sehen wir Hirnstrukturen, die anders sind. Wir finden überall Gehirne und wir können grob sagen, dass nicht nur die Masse des Gehirns entscheidend ist, weil das ist bei Menschen sicherlich einzigartig, wie sie sich entwickelt hat, sondern ehrlicherweise auch die Strukturen, die dazugehören. Also unser Großhirn, das, was oben drauf liegt, was man immer so kennt, das, was immer so aussieht wie diese geöffnete Walnuss, wenn man sich das anschaut, das ist genau diese Besonderheit und diese Entwicklung und Reifung und oder Weiterentwicklung des Gehirns und dieser Strukturen. Und das hat sich im Verhältnis in einer relativ kurzen Zeit so stark und massiv entwickelt. Und da gehören verschiedene Faktoren mit dazu, aber deswegen ist es wichtig, auch hier direkt drauf zu schauen. Natürlich gehören verschiedene Nährstoffe mit dazu, die unabdingbar sind, dass sich das Gehirn so entwickeln konnte. Sicherlich ist auch eine klare Kopplung zwischen körperlicher Aktivität, Bewegung und Hirngröße in Verbindung. Und das heißt, dass wir uns im aufrechten Gang mit vielen anderen Veränderungen, die dazugehören, Blutdruckregulation, das Abwerfen des Fells und die Möglichkeit, über die Körperhaut schwitzen zu können, Thermoregulation betreiben zu können, sich länger über längere Strecken bewegen zu können, den Radius deutlich zu erweitern, ne, wo wir vor weiter zurück, wo für andere Primaten der Radius, der Ernährungsradius in eher noch einem tropischen Dschungel vielleicht 2 Kilometer bestand, konnten wir es dann auf schon locker 15 bis 20 Kilometer schaffen, uns weiter zu bewegen und andere Nahrungsquellen zu finden, weil auch hier in der damaligen Zeit gab es Naturereignisse und Naturkatastrophen, die dazu geführt haben, dass sich die tropischen Waldsituationen in Richtung Savannen entwickelt haben. Wir bewegen uns also in Regionen in Afrika. Und hinzu kamen neue Nahrungsquellen und hinzu kamen sicherlich auch Verarbeitungstechniken. Das heißt, es wurden neue Nahrungsquellen mit integriert und dazu zählt insbesondere das Thema Fleisch. Und es ist hundertprozentig klar, dass wir eine Verbindung haben, auch zum Konsum von Fleisch im Laufe der Evolution oder insgesamt auch von tierischen Lebensmitteln. Und runtergebrochen finden wir natürlich verschiedene wichtige Inhaltsstoffe, die in Fleisch enthalten sind. Das Erste, was einem einfällt, ist natürlich zu sagen, wir denken an Proteine beispielsweise. Natürlich gehören die Proteine und die darin enthaltenen Aminosäuren definitiv mit dazu. Aber es gibt noch mehr, allen voran verschiedene Fettsäuren, die damit enthalten sind. Aber von den Mikronährstoffen definitiv alles rund um Eisen, Zink, Vitamin B12 oder auch andere B-Vitamine oder auch Cholin, also eine Substanz, die ebenfalls in Fleisch oder auch in Eiern typischerweise mit vorkommt. Und hier gibt es eine klare Verbindung, dass man sagt, okay, das ist etwas, was uns im Laufe der Evolution begegnet ist und über die Generationen diese Hirnentwicklung überhaupt erst ermöglicht hat. Und dessen muss man sich klar sein. Das heißt nicht, dass jetzt sofort bedeutet, alle müssen Fleisch essen oder in Übermaß Fleisch konsumieren, weil wir in der heutigen Zeit nicht nur über die Domestizierung der Tiere, sondern natürlich auch über die Massentierhaltung in der Qualität der Inhaltsstoffe eine teilweise vielleicht auch nicht so ausreichend gute Qualität haben und mit einem Übermaß des Konsums auch andere Risikofaktoren von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beispielsweise mit begünstigt werden können. Also den Blick sollte man haben. Nichtsdestotrotz, aus einer evolutionären Perspektive ist gerade der Fleischkonsum etwas, was definitiv mit in unsere Evolution, also eine Art Koevolution mit dazugehört.
Super, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Ernährung hat auch damals schon eine entscheidende Rolle gespielt, wie sich unser Gehirn entwickelt hat?
Immer, weil wir haben wesentliche Veränderungen natürlich der Umgebung und es gibt verschiedene Hominiden, also oder auch Primaten, die das Ganze natürlich, also bestimmte Zweige des evolutionären Baumes, die das nicht überstanden haben. Und manche konnten sich an die Situation anpassen und konnten dementsprechend auch gut die Nahrung aufnehmen und dementsprechend auch verdauen. Das heißt, vor 1,5 Millionen Jahren war dann die Verbindung, und so geht man aktuell davon aus, die Verbindung zum Thema Fleisch so stark, also dass der Fleischkonsum und die Notwendigkeit des Fleischkonsums unmittelbar mit dem Überleben zusammenhängen. Vor 1,5 Millionen Jahren kein Fleischkonsum, kein Vitamin B12 und ein mögliches Aussterben des jeweiligen Stranges, der damit vielleicht mit ermöglicht gewesen wäre. Das hat sich natürlich dann in den Hunderttausenden von Jahren danach nochmal etwas verändert, gerade so im Bereich, was so die Ernährung rund um Fisch und Meeresfrüchte anging. Das hängt dann eher mit Regionen zusammen, wo sich etwas hinbewegt hat, aber der Ursprung kommt schon daher und die Hirnentwicklung auf jeden Fall auch.
Wenn wir über die Entwicklung unseres Gehirns ganz konkret jetzt beim Homo sapiens 2024 sprechen, dann sagt ihr Wissenschaftler, dass das vor allem schon losgeht im Grunde im embryonalen Alter. Also sprich, im Bauch der Mama legen wir schon die Grundsteine, ob unser Gehirn einmal normal arbeiten oder überdurchschnittlich arbeiten kann. Also da ist schon tatsächlich, sagen wir mal, die Basis neben natürlich der genetischen oder vererbten Basis. Aber da hängt schon viel zusammen. Erklär uns das. Was können wir unterstützend allen jungen Müttern oder werdenden Müttern auch mitgeben? Was können Sie jetzt schon tun, um Ihre Kinder mit einem möglichst gut funktionierenden Gehirn auszustatten?
Super guter und wichtiger Punkt. Wir verlassen jetzt nochmal, nur für die Erklärung, diese evolutionäre Perspektive, die erstmal nur die Entwicklung, warum es heute so funktioniert, wie es funktioniert, erklärt, zu was passiert bei einem selbst oder was ist bei einem passiert oder auch für meine Nachkommen und Nachfahren. Und du hast absolut recht. Natürlich haben wir mit in der embryonalen Phase und in der fetalen Phase, also intrauterin, im Uterus, in der Gebärmutter quasi, Entwicklungen. Das wissen wir über verschiedene Phasen, also 40 Wochen läuft ja die Schwangerschaft und wir haben gerade so im ersten Trimester eine Phase, wo Organe angelegt werden, wo auch das Gehirn wächst und wo dann im weiteren Verlauf auch die Strukturen immer größer werden, große Mengen an Neuronen gebildet werden. Und Achtung, auch hier geht es nicht um die Masse und Anzahl. Ich mache den Schwenk noch einmal zurück. Wenn wir ins Tierreich schauen, würden wir sagen, große Hirnmasse geht mit höherer Intelligenz einher. Das passt, aber es hängt eher mit Gehirnstrukturen zusammen, die sich bei anderen Lebewesen so gar nicht entwickelt haben. Also neuere Gehirnstrukturen wie der sogenannte Neokortex. Masse, wenn wir es bei Homo sapiens, bei uns selbst betrachten, heißt noch nicht eine höhere Intelligenz. Ganz im Gegenteil, wir haben die Entwicklung im Uterus in Verbindung mit Neubildung verschiedener Neurone und wir haben in bestimmten Phasen auch wieder ein spezifisches Absterben in bestimmten Regionen. Das muss man sich vorstellen, dass erstmal etwas wächst und dann bilden sich Strukturen aus. Und wie die werdenden Mütter vielleicht auch schon selbst erlebt haben oder Mütter auch das selbst erlebt haben, wenn ein Kind im Bauch ist, also wenn man irgendwie Bewegungen miterkennt, all das hängt natürlich auch schon mit der Hirnentwicklung dann auch zusammen. Sensorische Wahrnehmungen, wir wissen, dass Geräusche und Ähnliches wahrgenommen werden können, Stimmen sehr gut erkannt werden können. Und all das trägt natürlich zur Hirnentwicklung bei. Und unabhängig jetzt noch vom Thema Essen, ich weiß, ich komme auch gleich zu bestimmten Lebensmitteln oder Inhaltsstoffen, die entscheidend sind, haben wir auch das Thema natürlich des Stresses und des chronischen Stresses im Rahmen der Schwangerschaft, die natürlich eine hohe Belastung und auch die neuronale Entwicklung durchaus mit beeinflussen können. Nicht auf rein Intelligenzniveau, aber schon, wie sich nachher Verknüpfungen, also von Neuronen zu anderen Neuronen, wie die Synapsen sich ausbilden. Das ist definitiv gegeben. Und wenn wir es jetzt runterbrechen auf, was muss dann auf jeden Fall gegessen werden, dann wissen das schon sehr viele, dass wir vor allen Dingen auf das Thema Folsäure und Vitamin B12 schauen, weil wir gucken deshalb darauf, weil relativ gut und klar erforscht ist, dass ich diese Vitamine, also diese essentiellen Stoffe benötige, dass neue Nervenzellen gebildet werden können, dass sich die Schutzschichten um die Nervenfasern herumbilden können und dementsprechend guckt man immer drauf und sagt präventiv bitte einfach verwenden und Ähnliches gilt für das Thema Eisen. Wir wissen bei dem Thema Eisen, dass extrem viele werdende Mütter mit Eisenmangel und auch Eisenmangelanämien zu tun haben und die Unterversorgung mit Eisen extrem problematisch natürlich einmal für die Mutter ist, aber eben auch an der Stelle für die kindliche Entwicklung. Und hier gibt es eine klare Verbindung bei Babys oder Neugeborenen, die man in MRTs untersucht hat, um herauszufinden, wie ist die Verbindung dieser Synapsen, wie ist dieses Konnektom, wie arbeitet das eigentlich zusammen und wie ist diese Vernetzung. Und der konnte klar abgeleitet werden, nachdem man dann auch wirklich getrackt hat, wie viel Eisen wurde dann auch wirklich in der Nahrung aufgenommen. Und nochmal, eine gute Eisenquelle ist logischerweise Fleisch. Auf gute Eisenquellen komme ich gerne nochmal genauer zu sprechen. Aber zu wenig Eisen, erstmal als Inhaltsstoff, die aufgenommen wurden während der Schwangerschaft, zeigt eine schlechtere Vernetzung im Gehirn. Deswegen, je mehr Eisen konsumiert wurde, desto komplexer die Gehirnstrukturen zur Geburt oder beziehungsweise nach der Geburt.
Spannend, sehr, sehr spannend. Und jetzt, Matthias, wollen wir mal ans Eingemachte gehen. Ist dich schlau, ja? Jetzt lass uns mal über Brain Food wirklich konkret sprechen. Welche Lebensmittel machen uns wirklich schlau? Welche Lebensmittel lassen unser Gehirn besser arbeiten? Gib uns mal ein paar konkrete Beispiele.
Sehr gerne. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer, einfach nur die Lebensmittel zu nennen, weil es natürlich in der Zusammensetzung der Lebensmittel darum geht, es hat natürlich einen gewissen Hintergrund. Also ich habe jetzt ohne weiteres schon das Thema Fleisch erwähnt, weil wir natürlich in dem Fleisch das sogenannte Hämeisen haben, also in einer Proteinstruktur gebundenes Eisen, was wir sehr gut aufnehmen können, übrigens auch evolutionär sehr gut aufnehmen können und uns dementsprechend Eisen zur Verfügung steht. Das heißt, bezogen auf eine gute Eisenquelle finden wir in Fleisch beispielsweise ein sinnvolles Superfood für die Hirnentwicklung, insbesondere und jetzt eben nicht nur auf die typischerweise, wenn wir über Eiweiß-Proteinquellen sprechen, sondern eben insbesondere bei Eisen, Vitamin B12, das ist ganz entscheidend, Zink, aber auch andere Fettsäuren, die quasi damit enthalten sind. Das Ganze kann aber weitergehen und ich weiß, dass dann auch gesagt wird, ja, es gibt auch andere adäquate Quellen und ja, wir haben heutzutage eine andere Verfügbarkeit und auch Möglichkeiten über Nahrungsergänzungsmittel beispielsweise, die Dinge auch mit abzudecken, gar keine Frage. Aber wenn wir über wirkliche so Superfoods für das oder Super Brain Foods sprechen würden, dann zählen ohne weiteres eine Vielzahl unterschiedlicher Nüsse mit dazu. Es zählt neben den Fleisch- und guten Fleischquellen natürlich auch Fisch mit dazu. Und bei Fisch geht es ähnlich nicht um Proteinquellen, sondern hier um spezifische Fettsäurenstrukturen und zwar mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Wir haben häufiger schon dazu gesprochen. Und die wichtigste Fettsäure, die das Gehirn benötigt für die Hirnentwicklung, für die Bildung neuer Neurone oder quasi, dass die Neuronen am Leben gehalten werden können, für die Bildung von Zellmembranen und natürlich auch zur Regulation von Entzündung, ist Omega-3-Fettsäure DHA. Und DHA, also wir kennen ja EPA und DHA und wir wollen beide, können beide aus der Alpha-Linolensäure bilden, umbauen, zu teilen. Manche können es besser, manche nicht so gut. Aber die direkte Verfügbarkeit in Fisch und Meeresfrüchten ist einfach gegeben und steht einem dementsprechend zur Verfügung als wichtiger Baustoff. Und dementsprechend gilt es schon als Superfood. Hier mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil auch Fisch natürlich immer auch in der heutigen Zeit mit der jeweiligen Quelle berücksichtigt werden muss. Wenn ich fetten Seefisch konsumiere, der viel EPA und DHA enthält, enthält er gegebenenfalls auch Substanzen, Toxine, Schwermetalle, insbesondere das Thema Quecksilber, die gerade für die Gehirnfunktion entscheidend sind und ein Problem darstellen können. Also es gibt auch hier Untersuchungen, dass es diese klare Verbindung mehr Fisch, bessere Hirnfunktion, also besseres Denken, schnelleres Denken, höhere IQ-Leistung nicht so klar gegeben ist, bezogen auf DHA aber durchaus. Und die häufigst vorkommende Fettsäure im Gehirn ist DHA und dementsprechend sollte sie auf jeden Fall Teil auf dem Speiseplan sein, ob eben über einen adäquaten Konsum, auch aus anderen Fischen, wo man nachweislich keine hohe Schwermetallbelastung vielleicht hat, oder eben supplementierend über Fischöl, wo man die Nachweise hat, dass die Quellen der Schwermetalle nicht vorhanden sind oder sehr gering nur vorhanden sind, oder eben auch aus Algen. Gleiches gilt hier, dass die Menge nicht vorhanden ist. Weiter, wenn ich noch ein, zwei Sachen dazu sagen darf, ist das, wenn wir in dem Bereich der tierischen Lebensmittel bleiben, definitiv das Ei. Und zwar das Vollei. Und das muss jetzt nicht unbedingt vom Huhn sein, sondern Ei im Grundsatz, weil es das ist, was logischerweise der Nährboden dafür ist, dass ein neues Kind heranwachsen kann. Also sind alle Nährstoffe drin enthalten, die ich brauche, für auch zum Beispiel der Entwicklung der eigenen Gehirnleistung oder kognitiven Funktionen. Das heißt einmal vorgeburtlich, das heißt auch Mama sollte ausreichend Ei konsumieren, aber eben auch Kinder, Kleinkinder, im Erwachsenenalter zählt das auch mit dazu, weil wir insbesondere hier bestimmte Inhaltsstoffe drin haben, die sehr entscheidend sind. Eine sehr wichtige Struktur neben den Eiweißquellen auch hier ist eine bestimmte Aminosäure, die nennt sich Methionin. Die finden wir in einer sehr großen Menge hier drin. Die brauchen wir unter anderem, dass unsere Gene richtig abgespielt werden können, mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Die Gene nämlich methyliert werden können und dementsprechend Genregulation mit stattfinden kann. Es gibt eine andere wichtige Substanz, die nennt sich Cholin. Die haben wir beispielsweise bei Artgerecht auch an verschiedenen Stellen mit dabei, findet man in Amin oder im Metabol. Cholin ist notwendig eben gerade für diese synaptische Plastizität, also diese Neuausprägung oder Neubildungen und Neuverknüpfungen zu anderen Neuronen hin, hat aber auch Effekte auf das Wachstum, es ist das neuronale Wachstum und die Entwicklung. Und hier gibt es eine Vielzahl von Untersuchungen. Ich weiß, im Internet kursieren verschiedene Aussagen, wie viel sich das positiv auf den IQ auswirken kann. Fakt ist, dass durchaus in unterschiedlichen Untersuchungen gezeigt werden konnte, dass der regelmäßige Konsum von jetzt hier bestimmt an Ei, da sind aber noch andere Kopplungen mit dabei, das ist nicht unbedingt nur Ei, sondern auch eine vollwertige Mahlzeit, aber das Ei im Vergleich zu anderen Gruppen, die das quasi nicht mit dabei haben, durchaus bessere kognitive Leistungen, bessere Gedächtnisleistungen, bessere Ergebnisse in IQ-Testungen erzielt werden konnten. Und Cholin zuletzt auch als neurodegenerativer Schutz, also vor Erkrankungen, die eher im Alter auftreten. Von daher wäre das sicherlich ein Superfood, was ein Leben lang gut verwendet werden kann.
Jetzt lass uns trotzdem nochmal konkret, wenn ich heute in den Supermarkt gehe, was soll ich in meinen Einkaufswagen legen?
Also die ersten drei Sachen, die ich jetzt genannt habe, und ja, Entschuldigung, ich habe es etwas ausführlicher erklärt. Thema Fisch, Thema Fleisch, Thema Ei. So, das gehört definitiv mit dazu. Aha. Jetzt nehmen wir die nächste Gruppe mit dazu. Und die nächste Gruppe besteht aus alles rund um, weil was ist ein Problem, was gerne im Gehirn passiert? Oxidative Prozesse und die Bildung freier Radikale. Und es gibt eine Vielzahl von Untersuchungen, die hilfreich sind für die Hirnentwicklung und für die Regulation, also Antioxidantien, die wir quasi mit einbauen. Die finden wir beispielsweise in Beeren, gerne in Blaubeeren oder in Brombeeren. Hier haben wir Antioxidantien und sogenannte Flavonoide, also entzündungshemmende, regulierende Substanzen, die die Gehirnfunktion durchaus mit unterstützen können, diese neuroplastischen Verbindungen mit aktivieren können. Und das tun sie mit einem bestimmten Wachstumsfaktor, da kann ich gerne gleich nochmal etwas zu sagen. Grünes Blattgemüse gehört mit dazu, Avocado gehört mit dazu. Wir wissen hier, dass Fettquellen, auch im Erwachsenenalter, zu hohe Fettquellen sich eher negativ auswirken können. Bei einfach ungesättigten Fettsäuren, wie wir sie gerade auch in der Avocado finden, passt das im Erwachsenenalter sehr gut zu einer Ernährung mit dazu. Bei Kindern, Kleinkindern oder auch wenn wir darüber sprechen, die erste Nahrung neben der Muttermilch eigentlich mit hinzuzunehmen, also die ersten Mahlzeiten, eben genau auf solche Dinge. Avocado, wenn denn dann irgendwann möglich, natürlich mit ein bisschen mit Erstickungsthemen mit berücksichtigen, aber die Inhaltsstoffe der Beeren mit zu berücksichtigen, Avocado mit dabei zu haben, Nüsse und auch Saaten mit dazu zu nehmen, auch aufgrund der antioxidativen Eigenschaft. Achtung, Nüsse und Saaten jetzt nicht für kleine Kinder. Auch hier bezogen auf die Fettsäuren, die gehören auf jeden Fall mit dazu. Und wenn nicht schon erwähnt, auch grünes Blattgemüse oder grüne Sachen, die mit dazu gehören, Spinat, Grünkohl, Brokkoli, alles, was auch reich an der Mikronährstoffdichte ist, die wir definitiv benötigen, um Oxidation, Antioxidation zu regulieren, Wachstumsfaktoren im Gehirn zu aktivieren und dementsprechend wirklich sich schlau essen zu können.
Super. Und vielleicht noch ein Tipp für alle Eltern oder bald Eltern. Du hast gerade schon gesagt, Nüsse und Saaten ist schwierig für Kinder oder auch Beeren, dass sie die verschlucken, dass sie da ersticken können. Was man natürlich machen kann, was wir zum Beispiel machen, Nüsse kann man mit so einem Mörser einfach zerkleinern und dann zum Beispiel auf Joko draufstreuen oder wenn die mal eine Waffel essen oder sowas, dann kann man das dazugeben. Auch Beeren kann man so zu so einem Brei matschen. Und dann wird der positive Effekt auf die Entwicklung definitiv da sein, aber die Gefahr, dass irgendwas passiert, ist minimiert.
Genau.
Matthias, hast du noch einen?
Ja, und das ist etwas, was im ersten Schritt nicht für uns, also das finde ich nicht im Supermarkt, aber es ist nochmal bezogen auf die kindliche Hirnentwicklung, weil in der Zeit, das kindliche Gehirn ist sehr variabel, gerade nach der Geburt, kommen viele Einflüsse drauf rein. Die Anzahl der Neuronen ist sehr hoch, sie nimmt im Laufe des Lebens ab, das hatte ich, glaube ich, eben schon einmal mit erwähnt, aber wir wollen neue Verbindungen schaffen und sie wird beeinflusst natürlich von den Lebensmitteln, die ich auch bekommen kann. So, das heißt, ich muss sicherlich oder im besten Falle, und auch da gibt es gute Untersuchungen zu, bezogen auf die Lebensmittelqualität schauen. Das heißt, es gibt Untersuchungen, die Verbindungen ziehen können bei Kleinkindern und Kindern in Richtung der Qualitätskriterien, sprich eine, um es vereinfacht auszudrücken, Bioqualität in den Mahlzeiten zu verwenden, wirkt sich positiv auf die Gehirnfunktion und auch auf die IQ-Leistung aus oder auf den eigentlichen IQ-Wert aus. Und das ist darauf zurückzuführen, dass die Frage nach Toxinen, die in unterschiedlicher Natur eben vorkommen können, in einer hohen Menge natürlich auch kognitiv einschränkend sein können und ein Problem darstellen können. Von daher sollte man das auf jeden Fall berücksichtigen. Das heißt, das ist über alles auf alle Lebensmittel bezogen und ein anderes Lebensmittel, was ich auch nicht im Supermarkt finde, aber für Babys und Säuglinge extrem wichtig ist, ist das Thema Stillen. Und Stillen natürlich nicht nur bezogen auf die Muttermilch und die Versorgung mit Immunstoffen, die ich quasi von Mutter bekomme. Auch Lactoferrin spielt hier eine wichtige Rolle, gerade für die neuronale Entwicklung. Aber auch der Stillprozess insgesamt wirkt sich sehr positiv auf die neuronale Entwicklung beziehungsweise dann die Kognition und später auch den IQ mit aus.
Super, also wieder wirklich geballtes Wissen, Matthias, von dir und deinem artgerecht Wissenschaftsteam. Mit dem Blick auf die Uhr, lass uns nochmal einen kleinen Schlenker machen zum Thema unser Gehirn schützen vor Zerfall, vor ja Krankheiten wie Demenz oder Alzheimer. Sind es im Grunde die gleichen Lebensmittel, die uns auch schlauer machen, die uns vor dem Zerfall schützen? Oder gibt es da nochmal eine andere Gruppe von Lebensmitteln, die bestimmte Stoffe haben, die das Gehirn und die Zellen hier besonders schützen können?
Naja, also wo wir beispielsweise Unterschiede machen können, ich hatte eben Protein beispielsweise, ist so ein schönes Thema, wo wir sagen, klar, ist ausreichend Protein, ist wichtig für dein Gehirn. Naja, es ist vor allen Dingen auch wichtig für die Muskelfunktion. Da gibt es gerade neue Untersuchungen dazu, dass das wunderbar funktioniert, muskuläres Training, Proteinaufnahme, bessere Muskelwachstum und gar nicht so auf das Thema kognitive Leistungsfähigkeit. Also Verbesserung des IQs haben wir dadurch nicht. Aber wenn ich auf das Alter schaue, können wir natürlich auf das schauen, was besonders problematisch wird, nämlich das Gedächtnis gegebenenfalls. Und da hat eine ausreichende Proteinzufuhr durchaus positive Effekte. Und da würde ich schon eine Unterscheidung machen. Heißt nicht, dass man in jungen Jahren oder während der Schwangerschaft nicht ausreichend Protein essen sollte. Aber zumindest jetzt ist es nicht der Hauptfaktor, um im klassischen Sinne schlauer zu werden. Und wenn wir schlau sagen würden, okay, wir machen das an standardisierten Testungen fest wie dem IQ, wo man sicherlich darüber diskutieren kann, wie sinnvoll und auch klarstellen müssen, dass er sich natürlich auch verändern kann im Laufe des Lebens, gehört das mit dazu. Ansonsten im Alter haben wir mehr auch noch mehr oxidative Prozesse. Also hier bietet sich durchaus nochmal so eine antioxidative Keule in Anführungsstrichen an, rund um Vitamin C und Vitamin E, was man sehr gut mit einbauen kann. Man kann aber auch über andere Antioxidantien oder Gruppen oder Kräuter oder Pflanzen oder Gewürze sprechen. Dazu zählt insbesondere Ashwagandha, Kurkuma und Brahmi beispielsweise, was man dafür verwenden kann. Alles mit antioxidativem Schutz und Regulation und sich positiv auswirken, dass auch neuroplastische Veränderungen mit angestoßen werden können für Erwachsene und im Alter auf jeden Fall geeignet. Zum Schutz gehört das definitiv mit dazu. Wir wissen dann auch, dass rund um die westliche Ernährung wir logischerweise, also korrelieren zu unserer westlichen Ernährung, die wir bei vielen sehen, das heißt hochkalorisch, viel Fett, viele raffinierte Kohlenhydrate, hohe Mahlzeitenfrequenz, ständig am Essen, natürlich eine Zunahme von Demenzerkrankungen, Alzheimer und Ähnlichem mit erkennen können. Das heißt, wir sollten die Zusammensetzung dennoch etwas verändern. Das heißt, wir müssen natürlich die in den Mustern, in den, man spricht also von den Ernährungsmustern oder Pattern, die entscheidend sind. Und da sehen wir natürlich rund um eine mediterrane Ernährung schon die besten Effekte. Das heißt, gerne auch mehr Kohlenhydrate, aber nicht raffinierte Kohlenhydrate. Und die Fettmenge, das ist auch entscheidend, insbesondere, und das gilt für ältere und alte Menschen, insbesondere die Fettmenge der gesättigten Fettsäuren nicht zu hoch ansteigen zu lassen, Protein moderat weiter mit dabei zu haben. Das gehört definitiv mit dazu. Warum? Weil zu viele gesättigte Fettsäuren zu Entzündungssituationen am Hippocampus, also da, wo quasi sowas wie Lernen und Gedächtnis stattfindet, vermehrt mit stattfinden. Wir sprechen von Neuroinflammation und der Prozess quasi negativ mit beeinflusst werden kann, was aber nicht bedeutet, dass einfach ungesättigte Fettsäuren oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren wie in Avocado, in Olivenöl oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren, wie wir sie in Fisch oder Fischöl finden würden oder in Algenöl finden würden, das soll definitiv Teil davon sein. Und wir wissen, dass Vitamin D3-Mangel definitiv auch mit einem erhöhten Alzheimer-Risiko mit in Verbindung steht. Von daher sollte man da auch drauf achten. Ist dementsprechend vielleicht auch supplementieren, wenn ich die natürliche Produktion nicht ausreichend mit dabei habe.
Das heißt, Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel sind hier definitiv etwas, was unterstützend helfen kann, die Gehirnfunktion zu steigern und eben auch unser Gehirn gesund zu halten?
Naja, ich würde bei vielen die Empfehlung so geben. Ich persönlich, wenn ich die Leute kenne. Ich neige eben zu dem Blick, das gerne individuell nochmal mit zu berücksichtigen, aber die pauschale Antwort, das kann man schon über die Ernährung abdecken. Das zeigt sich in sehr vielen Untersuchungen. Wir haben vor 2 Wochen über das Thema der vegan versus omnivoren Ernährung gesprochen und ich erinnere an den Fakt, obwohl da sehr viel klar vorgegeben war, hat sich die vegane Gruppe trotzdem in eine Unterbilanzierung gegeben. Hier ein typisches Beispiel bei schwangeren Frauen, die ganz klar angeben, ich supplementiere Vitamin B12, Folsäure und Eisen, sind aber trotzdem in Mangelsituationen. Wie kann das sein? Vielleicht reicht es nicht aus. Von daher sich dort individuell nochmal beraten zu lassen, macht Sinn und die Supplementierung mit einzubauen macht auch Sinn. Zink möchte ich an einer Stelle noch kurz erwähnen, gerade im höheren Alter, ist eben auch wichtig, bezogen auf die Regulation des Hippocampus, nochmal Lernen und Gedächtnisleistung, die damit beeinflusst werden, also auch Zinkwerte sollte man mit berücksichtigen und Supplementierung macht durchaus Sinn, ja.
Matthias, letzte Frage von mir, bevor wir diese Episode dem Ende entgegenbringen können. Wie wichtig ist das Thema Trinken für unser Gehirn, also Flüssigkeit? Was müssen wir hier beachten?
Also ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist auf jeden Fall entscheidend, aber auch hier gilt diese Vorstellung von, wenn ich nicht alle 10 Minuten irgendetwas trinke, dann geht die Gehirnleistung schon runter. Es ist richtig, dass im Alter und bei bestimmten neurodegenerativen Erkrankungen rund um die Erkrankung der verschiedenen Demenzen auch das Trinkgefühl abnehmen kann. Von daher macht eine zeitliche Vorgabe dort vielleicht auch Sinn. Aber Durstgefühl zu erleben, trotzdem die Flüssigkeitsbilanzierung im Blick zu haben, also nicht zu wenig zu trinken, macht durchaus Sinn. Es ist natürlich wichtig, dass ausreichend getrunken wird, aber es gilt nicht, je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich.
Matthias, wir haben viel gelernt und ich bin wirklich dankbar, dass du uns hier so einen tiefen Einblick in das Superorgan Gehirn gegeben hast. Wir haben gelernt, es gibt also viele Lebensmittel, die unsere Gehirnleistung signifikant steigern können. Es gibt viel, was wir schon beachten können, sollten wir mal Eltern werden oder vielleicht kleine Kinder haben. Und es gibt eben auch Lebensmittel, die wir bis ins hohe Alter konsumieren können und sollten, um unser Gehirn bestmöglich vor Zerfall und Abbau zu schützen. Und ich bin sicher, es gibt viele Fragen da draußen. Die wollen wir gerne beantworten. Heute in einer Woche hier bei den Health Nerds gibt es die Sprechstunde. Eure Fragen werden von unseren Wissenschaftlern beantwortet. Matthias Baum wird sich mit seinem Team alle Fragen anschauen. Und hier in der Sprechstunde in einer Woche gibt es die Antworten. Matthias, herzlichen Dank. Leute, an euch eine schöne Woche. Bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds. Der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.